Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet und euch danach auf dem Laufenden hält. Hier begrüßen euch am Mikrofon wie immer Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie ein sehr übermüdeter
André Schulze, grüner Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher im Untersuchungsausschuss, aber auch noch für den Haushalt verantwortlich und deswegen gerade in anderen Dingen sehr beschäftigt.
Und das erklärt auch ein bisschen, warum wir es in den letzten Tagen nicht ganz so zeitig geschafft haben, euch von der 37. Sitzung am 15.11. zu berichten. Das heißt, wenn dieser Podcast online ist, haben wir eigentlich schon die nächste Sitzung hinter uns. Aber André, wir haben uns gedacht, jetzt bevor morgen die nächste Sitzung ist, treffen wir uns und nehmen den Podcast auf, blicken zurück auf die letzte Sitzung mit dem Verfassungsschutz und ja, der Haushalt überlagert gerade so ziemlich alles. Es muss viel eingespart werden. Übrigens auch beim Verfassungsschutz, da geht's ein bisschen an die Stellen. Also zu den CDU-Schlussfolgerungen mit mehr Personal und mehr Technik werden sich alle Probleme lösen. Das vielleicht aber nur am Rande. André, ich merke schon, wenn ich über Haushalt reden will, hast du gerade nicht mehr die allergrößte Motivation. Deshalb lass uns über den Rechtsextremismus, lass uns über Neukölln sprechen und über die Sitzung mit den zwei Zeugen aus dem Verfassungsschutz. War denn die letzte Sitzung erquicklich? Wir hatten ja so ein bisschen unsere Startschwierigkeiten mit dem Verfassungsschutz. Hat sich das jetzt verbessert?
Naja, also da würde ich jetzt mal ein gemischtes Feedback geben. Wir hatten eigentlich drei Zeugen geladen. Ein Zeuge wurde vom Verfassungsschutz die Aussagegenehmigung untersagt. Demzufolge haben wir erstmal nur zwei Zeugen vernommen. Über eine Vernehmung oder eine Befragung des dritten Zeugen sind wir noch im Austausch mit dem Verfassungsschutz beziehungsweise der Innenverwaltung. Und du hast es schon angesprochen, beide Gruppenleitungen aus dem Bereich Rechtsextremismus. Erst eine sehr frühe Phase 2009 bis 2012, später der zweite Zeuge, dann eine spätere Phase von 2016 bis 2022, also das Ende unseres Untersuchungszeitraums. Ja, die erste Zeugin war ehrlich gesagt alles andere als erquicklich, weil auf fast jede Frage nur minimale Antworten kamen. Ja, nein, erinnere ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Ja, jetzt wo sie es sagen, da kommt bei mir irgendwas? Nein, dazu kann ich keine weiteren Details ausführen. Ja, das ist alles schon sehr lange her. Nein, die Zeit beim Verfassungsschutz habe ich verdrängt. So ging das, ich glaube, über 4 Stunden am Ende des Tages.
Ja, ich erinnere mich, wir hatten ja unterschiedliche Ansätze bei den Befragungen. Zunächst einmal eigentlich etwas ganz Normales. Wir sind ja jetzt keine Mitarbeiter einer Verfassungsschutzbehörde. Aber wir haben als Parlament ja die Aufgabe, den Verfassungsschutz zu kontrollieren, also ganz grundsätzlich, aber natürlich erst recht hier, wenn wir das uns in einem Untersuchungsausschuss anschauen, wenn es dann schon dabei hapert, zu verstehen, was eigentlich gemacht wird, kann das schon ziemlich zäh werden. Also wir hatten bisher die Referatsleitung, da hatten wir den Eindruck, bei denen liegt gar keine Entscheidung und auch gar kein Wissen, wenn ich jetzt mal etwas zuspitze. Dann hatten wir die Sachbearbeitung, da hatten wir schon den Eindruck, ja, die wussten zumindest, worum es geht, konnten uns Einordnungen geben, konnten uns Sachverhalte darstellen. Wie viel Neues wir dabei erfahren haben, würde ich auch mal ein Fragezeichen dahinter stecken. Jetzt also die Gruppenleitung, also die Person dazwischen. Und da jetzt einfach nur zu erfahren, ja, wir haben auch noch Grundsatzaufgaben, Personalfragen, IT-Fragen, die wir hier als Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter zu bearbeiten haben und dass der Neukölln-Komplex vielleicht mal 5-10% der Arbeit eingenommen hat in dem frühen Zeitraum, klingt das schon durchaus realistisch. Auch da könnte man durchaus fragen, warum war das so? Aber man hatte tatsächlich den Eindruck, da kam eigentlich gar nichts Neues bei rüber.
Ja, wir haben nochmal von ihr aufgezeigt bekommen, dass zur damaligen Zeit im Verfassungsschutz keine Serie erkannt wurde oder betrachtet wurde, immerhin ein Zeitraum, in dem es schon zweimal Brandanschläge auf das Anton-Schmaus-Haus gegeben hatte und auch mehrere andere Brandanschläge im Kontext von Südneukölln. Ihr sei keine Kritik an Behördenzeugnissen bekannt geworden durch das LKA und dementsprechend hätten sie da auch keine Änderungen vorgenommen, was verschiedenste LKA-Mitarbeiter von Sachbearbeitern bis hoch zu den jeweiligen Dezernatsleitern ja durchaus anders dargestellt haben im Untersuchungsausschuss. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, mein Tiefpunkt war ein längerer Dialog zwischen mir und der Zeugin über die Frage, inwiefern nach der Selbstenttarnung des NSU Konsequenzen beim Berliner Verfassungsschutz gezogen wurden. Da sagte sie dann, ja, in der Zeit, da hätte man viel arbeiten müssen und da wären viele Berichte erstellt worden und Vermerke. Und da hätte man sich viele Fragen gefallen lassen müssen. So weit, so gut. Aber die konkrete Frage ist ja, was hat der Verfassungsschutz an Konsequenzen gezogen aus dieser Zeit und aus dem Vorgang des NSU? Und da war sie so, naja, wir haben ja unsere Arbeit vorher gemacht mit den Ressourcen, wir haben sie danach gemacht, da hätte man ja gar nicht gewusst, was man ändern soll. Also eine Debatte um Strukturen, um Arbeitsweisen, um Ausrichtung hat hier beim Verfassungsschutz überhaupt nicht stattgefunden.
Also wirklich etwas emotionslos und fast, als wäre man unbeteiligt. Also man hat beobachtet, also sowohl die Beobachtungsobjekte, die der Verfassungsschutz so hat, aber auch irgendwie, als hätte man die eigene Arbeit beobachtet, dass in dem Zeitraum, als sie Gruppenleiterin war, beispielsweise die Verfassungsschutzchefin zurückgetreten ist. Also das wären doch alles Momente, die verdrängt man sich jetzt vielleicht auch nicht so schlecht und dass das keinerlei Auswirkungen auf die eigene Arbeit gehabt hätte oder man sich nicht dazu auch zumindest eine Meinung gebildet hätte, das kann man doch schon erwarten, dass das von einer Zeugin rüberkommt. Wir haben auch hier wieder, wie bei vielen anderen Zeuginnen davor, gehört, ja, wir haben eine Vielzahl an Informationen gesammelt, wir haben einen guten Überblick gehabt, aber immer wenn du oder andere Mitglieder des Untersuchungsausschusses nachgefragt haben, kam da einfach nicht viel mehr. Also selbst unser CDU-Kollege Herr Lenz, der im Ausschuss immer darauf aus ist, auch die Sicherheitsbehörden in einem guten Licht erscheinen zu lassen, der hat ja teilweise auch die Krise bekommen.
Ja, und ich habe es mal am Ende wieder zugespitzt in der Frage, haben Sie denn mehr oder weniger Informationen vorliegen gehabt als antifaschistische Rechercheplattformen und Magazine? Dann hat sie gesagt, ja, also weitestgehend war das so ein Informationsniveau. Punktuell hätte der Verfassungsschutz auch mal mehr gehabt. Da fragt man sich dann schon, okay, was ist dann die Rechtfertigung für den Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln und einen so hohen Personalansatz im Vergleich zu zivilgesellschaftlich organisierter antifaschistischer Recherche? Vielleicht in dem Kontext, was uns vor allen Dingen beim Verfassungsschutz begegnet ist, was uns vorher beim LKA nicht so wirklich beschrieben wurde, aber so eine Fokussierung auf, es habe eine Rechts-Links-Problematik gegeben und eine Zuspitzung in einer Rechts-Links-Auseinandersetzung mit gegenseitigem Ausspionieren und dann daraus folgenden Straftaten. Dann haben wir nachgehakt, wie man das denn am Beispiel Neukölln, über das wir hier reden, inwiefern man das denn überhaupt belegen könne. Und da konnte sie uns jetzt auch keine Belege für diese These einer Rechts-Links-Zuspitzung, die sich dann in gegenseitige Angriffe zugespitzt hätte, liefern.
Also die einen begehen Brandanschläge und Gewalttaten und die anderen gehen zur Anti-Nazi-Demo und das sind dann die Rechts-Links-Auseinandersetzungen, auf die sich ja jetzt auch nicht nur diese Zeugin bezogen hat. Also auch das ist mir hängen geblieben. Vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Übergang, denn auch der zweite Zeuge, der eben dann im späteren Zeitraum von 2016 bis 2022 Gruppenleiter war, auch der hat das an einer Stelle nochmal betont, ja, immer diese Rechts-Links-Auseinandersetzung, dass die so üblich wäre.
Ja, aber auch da geht es nicht darüber hinaus, dass es Enttarnungen oder sagen wir mal öffentlichen Darstellungen der jeweils Angehörigen der anderen Seite, also sowohl von rechter Seite an die Antifa-Recherche gab, als auch auf linken Plattformen Veröffentlichungen von Nazis, die in Neukölln aktiv sind. Auch darüber hinaus konnte auch er uns diese Rechts-Links-Auseinandersetzung nicht untermauern. Bei Unterschied ganz klar zu seiner Zeit ab 2016, wenig überraschend, danach kommt folgt ja auch dann demnächst die Einsetzung der EG Resin bzw. der BAO Fokus war beim Verfassungsschutz der Charakter der Serie dann auch Thema. Daher auch Intensivierung der Arbeit in dem Bereich, auch ohne das heißt, ich glaube, er hat es nicht prozentual dargestellt, aber Neukölln hatte zu dem Zeitpunkt dann schon an Bedeutung nochmal für den Verfassungsschutz gewonnen. Und dann hat er nochmal relativ viel darüber geredet, wie sich der Informationsfluss aus den verschiedenen Maßnahmen, insbesondere den G10-Maßnahmen, über die Jahre entwickelt hat.
Und die G10-Maßnahmen, die kommen bei uns ja immer häufiger vor. Also die Telefonüberwachung von Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, da hatten wir auch schon, dass es teilweise eben Zeiträume gab, in denen die problematischer war, aufgrund des Abzugs der entsprechenden Maßnahmen im Kontext des NPD-Verbotsverfahrens, wo man gesagt hat, okay, da wollen wir keinen Anschein geben, dass der Staat zu viele Maßnahmen tätigt. Da kann man sich auch fragen, nur eine reine Abhörmaßnahme hat ja jetzt nichts mit der Beeinflussung der Parteistrukturen und der Parteigliederungen zu tun, wie es damals vom Bundesverfassungsgericht kritisiert worden ist. Aber darauf möchte ich eigentlich gar nicht jetzt größer eingehen, sondern auf diese Frage, welche Bedeutung hatten denn die Informationen, die man aus G10-Maßnahmen geschöpft hat?
Naja, die waren in der Zeit, wo die Maßnahmen aktiv waren, sicherlich schon die wichtigste Quelle seitens des Verfassungsschutzes an Informationen über die Neuköllner Szene. Das haben uns, glaube ich, nicht nur der Zeuge, sondern auch die anderen Zeugen. Wir sind ja inzwischen schon einige Sitzungen im Bereich des Verfassungsschutzes unterwegs, haben uns das bestätigt, weil die, sagen wir mal, daneben die freie Internetrecherche und andere Quellen zwar auch ergiebig waren, aber weit und nicht so ergiebig mit Blick auf die Zusammenarbeit in der Szene und die konkreten Personenzusammenhänge.
Etwas komisch erscheint mir in dem ganzen Zusammenhang, dass sehr, sehr viel direkt Bezug genommen wird auf eben diese G10-Maßnahmen, aber sehr, sehr wenige Aussagen beziehungsweise Informationen darüber vorliegen, welche anderen Informationen hatte denn der Verfassungsschutz? Also wir müssen ja eher davon ausgehen, dass über V-Leute und Observation jetzt nicht so viel zustande gekommen ist, zumindest nicht viel von dem wir wissen und nicht viel, das bekannt geworden ist und auch nichts, was uns irgendwie erzählt wird. Aber gleichzeitig haben wir eine sehr klandestine Szene in Neukölln, wo man weiß, da ist zwar schwer an Informationen ranzukommen, gleichzeitig weiß, und das haben uns auch mehrere Verfassungsschutzmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, das, was wir über G10 abschöpfen können, das ist ja nur ein kleiner Teil. Und wenn man dann auf der einen Seite selbst weiß, dass das nur ein Bruchteil der auch vielleicht benötigten Informationen ist, um wirklich Gefahren zu erkennen, gegebenenfalls sogar Straftaten frühzeitig erkennen zu können, aber dann immer nur auf diese G10-Maßnahmen abzielt und die in den Mittelpunkt stellt und damit zumindest andeutet, dass man sonst nicht viel hat, dann ist ja auch die Frage, was das Ganze an der Stelle gebracht hat.
Ja, und wir haben uns auch mit ihm darüber ausgetauscht, wie über die Jahre, du hast jetzt gerade den Anfang schon, NPD-Verbotsverfahren, die Einschränkung besprochen, aber es war eben auch so, dass der Informationsfluss über diese G10-Maßnahmen deutlich nachgelassen hat über die Jahre, als die öffentliche Berichterstattung denn zugenommen hat, was die Frage der Neuköllner Serie angeht, ja teilweise auch G10-Mitschnitte ausgestrahlt wurden, aber auch natürlich, dass durch die laufenden Ermittlungsverfahren und später auch im Zuge der Anklageerhebung die Tatverdächtigen und dann jetzt auch Angeklagten deutlich klandestiner geworden sind in ihrem Vorgehen und dadurch deutlich weniger, selbst wenn die Maßnahmen noch geschaltet waren, aber deutlich weniger Informationen darüber zustande kamen, einfach weil Handy und Internetkommunikation deutlich weniger genutzt wurde.
Wollen wir vielleicht noch kurz auf auch ein durchaus hier öfter angesprochenes Thema Bezug nehmen, nämlich die Kritik von Seiten der Polizei zu den Behördenzeugnissen. Also ich glaube, du hattest das auch die erste Zeugin gefragt mit der Antwort, ja, grundsätzlich kann es da eine Kritik gegeben haben, die mir bekannt war. Punkt. Wie war es denn beim zweiten Zeugen?
Der sagte, dass ihm eine Kritik bezüglich der Verwertbarkeit nicht untergekommen ist und dass es kein Thema war. Es hätte immer einen guten Austausch mit dem Landeskriminalamt gegeben. Da es jetzt ehrlich gesagt ein wenig verwunderlich ist, weil in diese Zeit ja auch genau beispielsweise der Brandanschlag bei Ferhat Kocak fällt. Dazu haben wir hier auch schon öfter berichtet zur Frage des Ablaufs der Veröffentlichung der Weitergabe der Behördenzeugnisse ans LKA und auch der Kritik, die damit verbunden war. Und nach unserem bisherigen Kenntnisstand des LKA durchaus in den Jahren 16, 17, 18 noch Kritik geäußert hat an dem Konkretheitsgrad der Behördenzeugnisse, an der Informationstiefe, die da drin angegeben ist und damit verbunden auch die Tatsache, konnte das LKA überhaupt etwas damit anfangen, weil es Informationen waren, die ihnen weitergeholfen haben.
Wir haben ja also schon auch etwas, was sich durch den ganzen Untersuchungszeitraum zieht, auch wenn alle Beteiligten im Grunde beteuern, man arbeite gut zusammen, man habe mal telefoniert, man habe miteinander gesprochen, man hatte sich in unterschiedlichen Gremien, wie dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum oder dem entsprechenden Gremium für den Bereich Rechtsextremismus auf Landesebene getroffen und sich dort ausgetauscht, aber tatsächlich bleibt er am Schluss hängen. Es gab vor allem eine Reihe Behördenzeugnisse, mit denen die Polizei faktisch nicht so viel anfangen konnte. Und dass es darüber oder an welcher Stelle es darüber tatsächlich mal einen Austausch, mal eine Zielsetzung innerhalb des Verfassungsschutzes gegeben hat, das bleibt weiter offen. Eben bis zu dem Zeitpunkt mit dem Brandanschlag auf Ferhat Kocak und Heinz Ostermann, hier insbesondere dem auf Ferhat Kocak, nachdem man gesagt hat, man muss hier mal systematisch besser werden.
Dann würde ich vielleicht noch einen letzten inhaltlichen Punkt aus dieser Sitzung machen, weil wir ja auch immer nach der Vernetzung in andere Bundesländer fragen oder auch in andere Bezirke Berlins. Und hier hat er jetzt nochmal, das deckt sich auch mit Aussagen, die wir schon von vorherigen Zeugen hatten, hat der Zeuge darauf hingewiesen, dass zunehmend über die Jahre die rechte Szene Neuköllns nach Brandenburg verzogen ist. Also immer mehr Mitglieder ins Brandenburger Umland verzogen sind, gleichzeitig aber politisch und in ihrer politischen Betätigung und auch beim Begehen von Straftaten in Neukölln räumlich weiterhin tätig gewesen sind. Also da zwar dadurch eine Vernetzung nach Brandenburg entstanden ist, aber die eher dadurch entsteht, dass Mitglieder der Neuköllner Szene nach Brandenburg ziehen, die Vernetzung mit der eigentlich in Brandenburg aktiven rechtsextremen Szene zu seiner Zeit eher nur punktuell war, da auch das Demonstrationsgeschehen nicht mehr in gleicher Weise aktiv war.
Naja, alles in allem nicht wirklich viel Neues. Ihr merkt uns vielleicht etwas die Müdigkeit, wenn nicht auch vielleicht in dem einen oder anderen Satz den Frust an, den man durchaus hat, wenn man sich da jeden zweiten Freitag hinsetzt und das Gefühl hat, man kriegt keine neuen Informationen, man kriegt keine hilfreichen Informationen und überhaupt fragt man sich so an der einen oder anderen Stelle, was der Verfassungsschutz tatsächlich wusste, weil vielleicht wusste er es, vielleicht wusste er es nicht. Mir hat er es zumindest bisher nicht transparent rüberbringen können. Aber gut, vielleicht bleiben wir so motiviert und optimistisch, wie es geht und blicken einfach schon mal auf die nächste Sitzung. Vielleicht wird's da besser. Ein Grund zur Hoffnung gibt's ja. Wir steigen ja wieder eine Ebene runter, also Richtung Sachbearbeitung. Und die waren ja bisher zumindest am ergiebigsten.
Genau, wir gehen jetzt nochmal in den Zeitraum, in dem wir auch gerade schon waren, also die Jahre 2020, 2021, 2022 werden da nochmal mit Sachbearbeitern aus dem Bereich der Auswertung Rechtsextremismus und aber auch dem, insbesondere dem Bereich Vorauswertung G10, die Befragungen fortsetzen und werden da schauen, was an Informationen in diesen späteren Jahren aufbereitet wurde. Da fand auch durchaus eine Aufbereitung von vorherigen Informationen statt im Kontext der Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft, die ja 2020 im Spätsommer stattgefunden hat. Das könnte nochmal ganz interessant werden und außerdem werden wir einen Zeugen aus dem Bereich der VP-Führung befragen.
Wir sehen mal, wie weit wir da kommen und vor allem ist anzunehmen, dass wir wieder sehr, sehr lange Teile des Sitzungstages im Geheimschutzraum verbringen werden. Aber wir werden euch dann selbstverständlich auch nach der nächsten Folge auf dem Laufenden halten. Und spätestens am 13.12., wenn wir dann unsere Abschlusssitzung zum Verfassungsschutz haben, wird es etwas spannender. Dann kommen nämlich die ganzen Leitungen und wir wagen uns dann auch endlich an eine inhaltliche Zusammenfassung von dem, was wir hier in den letzten Wochen versuchen, euch bruchstückhaft mit den Erkenntnissen, die uns weitergegeben wurden, euch einigermaßen verständlich zu machen. Damit würden wir es für heute belassen. André, ich entlasse dich zu deinen Tabellen und Zahlenreihen und wir sehen uns dann in aller Frische im Ausschuss und euch hören wir hoffentlich dann spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Bis dahin.